Herzlich willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 31. Heute haben wir zwei sehr unterschiedliche Themen mit dabei. Einmal ein stockernstes, ein sehr wichtiges und eines, das unsere Außenministerin betrifft und wie sie sich schlägt. Da wollen wir gleich genauer reinblicken. Andererseits aber auch in ein Land in Europa, das uns schon viel Kopfschütteln, Haare raufen und Verwunderung bereitet hat und nun mit etwas ganz Neuem auftritt. Und die Briten sind wahrlich enttäuscht von Boris Johnson. Wir wollen uns anschauen, was da mit Partys, Eskapaden und Corona-Lockdown-Brüchen los ist. Hallo Leo.
Ja, hallo Marvin, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Untersuchungsausschuss für die Ohren. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ganz genau zwei spannende Themen, die wir uns da rausgesucht haben und die diese Woche ja auch die Nachrichtenlage dominiert haben. Und wir schauen mal ganz genau, was da vor sich gegangen ist. Los geht's, würde ich sagen.
Ja, los geht's in der Tat. Und diesmal habe ich gar nichts Großes vorbereitet für die spontane Frage. Aber vielleicht frage ich dich einfach mal, weil ich diese Woche relativ viel über politische Kultur nachgedacht habe, wie gerade so deine Wahrnehmung ist, dein Gefühl mit der politischen Kultur auf Twitter. Fühlst du dich da noch wohl? Hast du da eine Einordnung?
Das ist eine gute Frage. Man hat da, glaube ich, auch diese Woche viel zu gelesen oder viel drüber nachgedacht, weil es ja mal wieder so die ein oder andere hitzige Diskussion in einen oder anderen Shitstorm gegeben hat. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass Twitter häufig ein eher unangenehmer Debattenraum ist und auch einer, in dem sich viele dann nicht trauen, das zu sagen, was sie normalerweise sagen würden, weil es eben darauf dann Hass und Hetze als Reaktion gibt. Aber das muss man auch sagen, für viele ist es eben ein wertvolles Instrument, dann einfach darauf zu reagieren und zu sagen, ich blockiere die Leute, die mich da nerven oder die mir da irgendwie Hass an den Kopf werfen, auch wenn das natürlich nicht die schönste Umgangsform bzw. die schönste Reaktion ist. Eigentlich wäre es ja schön, man hätte irgendwie einen digitalen Raum, in dem alle miteinander reden könnten, wie sie es quasi wollen und wie sie es vielleicht auch im echten Leben machen würden. Aber das geht häufig leider ein bisschen verloren. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich würde auch sagen, Twitter ist einfach immer noch ein tolles und wichtiges Tool für die politische Meinungsbildung und gerade auch einen Informationsfluss in den Zirkeln, die sich eben besonders für Themen interessieren, FachpolitikerInnen, andererseits die Öffentlichkeit, die sich bei manchen Themen engagieren möchte und dann eben auch ganz spezifisch ist es ja möglich, sich ein Newsfeed zusammenzustellen, alles gegeben. Aber ich habe diese Woche und auch letzte Woche schon im Ansatz das Gefühl so langsam gewonnen, dass gerade auch die Hashtag-Funktion immer weiter kaputt geht, dass dort, die sind ja auch immer leicht personalisiert, aber Ungewöhnliches klicke ich nicht an, sondern eben das, was so in der politischen Debatte gerade salient, also häufig besprochen ist. Und es ist einfach relativer Firlefanz, es hat viel mit den QuerdenkerInnen zu tun und es hat immer weniger mit dem zu tun, was eigentlich interessant wäre. Also ja, ich bin gespannt, ob das immer weiter vergiftet wird oder ob Twitter da vielleicht auch nochmal was gegen unternehmen kann, dass es ein offener Debattenort bleibt, an dem man die Themen, an die man dann andocken möchte, in der App auch findet.
Ja, spannende Frage, gerade weil es eben eigentlich eine sehr gute Plattform ist, um sich eben auszutauschen, selbst wenn man nicht am selben Platz ist und für politische Kommunikation ein enorm wichtiger Ort ist, vielleicht sogar einer, der ein bisschen zu viel Bedeutung erlangt hat in der Vergangenheit mit vielen Medienschaffenden und Politikerinnen und Politikern, die da den ganzen Tag rumhängen und quasi nach Themen suchen oder nach Aufmerksamkeit suchen, wie auch immer. Ich würde vorschlagen, wir starten mit unserem ersten Thema. Und da haben wir wieder eine spannende Headline dabei, die kommt diesmal von der Wirtschaftswoche. Annalena Baerbock trifft Sergej Lavrov, ihn schickt Putin, um Gesprächspartner zu demütigen. 1600 Kilometer trennen Berlin von Moskau, politisch ist man derzeit deutlich weiter voneinander entfernt. Am Mittwoch reiste die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach Moskau, um sich mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov zu treffen. Der Konflikt mit der Ukraine, vor dessen Grenze Russland rund 100.000 Soldaten zusammengezogen hat, teilweise nur wenige Kilometer vor der ukrainischen Grenze. Das war das Thema des Treffens der beiden. Schon kurz vor Weihnachten hatte man den Vereinigten Staaten und der NATO Vertragsentwürfe vorgelegt, darin enthalten Sicherheitsgarantien für Moskau. Auf die gibt es aus dem Westen nur eine verhaltene Antwort: nicht erfüllbar. Eine heikle Mission also für die neue Außenministerin. Beobachter sprachen von einer Feuertaufe. Besonders heikel, weil Sergei Lavrov, wie der Artikel schon vermuten lässt, als Außenminister auch als ein Experte dafür gilt, seine Gäste auflaufen zu lassen. So in der Vergangenheit zum Beispiel Bundesaußenminister Heiko Maas oder den europäischen Außenbeauftragten Josep Borrell. Umso gespannter die Blicke auf Baerbocks Pressekonferenz mit Lavrov zu den Ergebnissen der Gespräche, Marvin. Wie hast du die Pressekonferenz, aber auch die Reaktion darauf wahrgenommen?
Relativ eindeutig mal, muss ich sagen. Ich bin häufig bei politischen Themen sehr zwiegespalten. Ich glaube, das geht uns BeobachterInnen häufig so. Aber dieses Mal war ich wirklich überzeugt. Und das liegt daran, dass Annalena Baerbock sehr klare Worte gefunden hat. Und ich habe einfach weniger klare Worte erwartet. Aufgrund den Besonderheiten der Diplomatie, wo man sich natürlich auch sehr leicht verstricken kann. Aufgrund, dass es eben einer ihrer ersten Besuche war. Zuerst war sie in Kiew, dann in Moskau. Natürlich auch eine gute Reihenfolge. Sie wurde anscheinend wunderbar vorbereitet. Sie wirkte sehr gefasst. Sie ist nicht gestolpert. Und es hat mich insofern überrascht, dass sie das im Wahlkampf schon häufig hat. Dass ich sie da auch als Außenpolitikerin durchaus angezweifelt habe und auch immer noch nicht ganz überzeugt bin, ob sie ganz dem Kaliber gewachsen ist. Aber das in aller Ehrlichkeit ist das ein ganz toller Auftritt gewesen. Wegen dieser Klarheit, die ich vielleicht mit einem Kernzitat hier in den Podcast bringen möchte. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt. Ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen. Das sind so klare Worte für Diplomatie. Und genau, da war ich durchaus beeindruckt. Leo, was ist dein erster Eindruck?
Ja, erstmal würde ich mich deiner Einschätzung anschließen. Also man hat eine andere Annalena Baerbock erlebt als im Wahlkampf. Nicht eine, die unsicher ist und jedes Wort quasi auf die Goldwaage legt. Die Worte hier in der Pressekonferenz waren wahrscheinlich vorher auch ausgewählt und abgewägt. Aber man konnte eine entschlossene Baerbock sehen, die auch viele Beobachterinnen und Beobachter und glaube ich auch Sergei Lavrov ein bisschen überrascht hat. Eine, die die Dinge klar anspricht, die sich nicht zurückhält und versucht quasi irgendwie freundschaftlich oder dem der guten Atmosphäre irgendwie nicht schaden zu wollen, sondern eine, die quasi auch zum Beispiel Pressefreiheit und solche Themen anspricht. Das hat schon viele beeindruckt und das kann man, glaube ich, auch sagen, in dem Fall Feuertaufe bestanden, gerade eben, weil es auch Rückendeckung von unterschiedlichsten Seiten gab. Also parteiübergreifend in Deutschland kann man, glaube ich, sagen, mit einigen Ausnahmen, eben gesagt haben, das war ein gelungener Auftritt da in Moskau und einer, der auch quasi dem Anspruch gerecht wird, den Deutschland manchmal mehr, manchmal weniger definiert, sich in der Welt selbstbewusst repräsentieren zu wollen. Und viele sehen das eben jetzt zum Beispiel in der Pressekonferenz von Baerbock weniger in der Linie der Bundesregierung, die sich ja erst relativ spät in diesem Konflikt klar bekannt hat und auch den Ausschluss von Sanktionsmöglichkeiten teilweise zurückgenommen hat. Also man muss sagen, es war, glaube ich, ein gelungener Auftritt und auch einer, für den sie von vielen Seiten viel Lob bekommen hat.
Und es war sicherlich auch besonders, zumindest ein Stück weit, obwohl Diplomatie immer auf das Gegenüber zugehen muss und möchte, um eben einen Raum der Balance und möglichst Konfliktfreiheit zu schaffen. Besonders, dass sie mit diesem Satz, den ich auch schon genannt habe, und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen, durchaus sehr darauf eingegangen ist, dass Russland eben eine andere Deutung der Realität hat, der außenpolitischen Realität, der militärischen, sicher selbst darstellt als bedroht vom Westen, nicht unbedingt im Sinne von Unterlegenheit, aber natürlich durchaus mit der Ausbreitung der NATO über die Jahre hinweg und dann ja auch immer mal wieder Plänen einer NATO-Vergrößerung. Und das fand ich dann durchaus spannend, dass gerade eben solche Worte auch von der CDU unterstützt worden. Viele CDU-AußenpolitikerInnen haben sich da ja sehr positiv geäußert, wohingegen man bei Olaf Scholz eher Kritik übt, dass er eben nicht deutlich genug sei. Und da gab es eben auch Sätze, die gefallen sind, die über die Tage hinweg, die durchaus nachdenklich gestimmt haben. Er müsse doch eigentlich dauerhaft am Telefon sein mit Macron, mit den NATO-VertreterInnen, mit Russland selbst auch eventuell, mit den USA und sich austauschen über die Lage und eben seinen ja momentan fast schon Homeoffice-Job aus dem Kanzleramt dann eben auch dafür nutzen, die außenpolitischen Interessen durchzubringen. Denn eigentlich war die Ansage, und deswegen überrascht es auch ein bisschen, dass Annalena Baerbock mit solchen klaren Worten auftrumpfen kann, dass die Außenpolitik im Kanzleramt gemacht würde. Vielleicht war damit dann aber eher gemeint, und das wurde von den BeobachterInnen falsch gedeutet, oder es war wirklich schwer einzuordnen, dass die Grundlinien vorgegeben werden, viel, viel mehr, als das vielleicht unter Merkel der Fall war. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, sollten wir bei den nächsten Auftritten Baerbocks, denke ich, im Blick behalten. Und jetzt wäre es vielleicht eine nette Idee, wenn wir uns nochmal einige Pressestimmen anschauen, denn es gibt natürlich auch, so klar das Echo war, unterschiedliche Einordnungen eines so heiklen Auftritts und bei dieser verzwickten Lage. Und ich würde sagen, ich lege mal kurz vor mit T-Online und du kannst dann ja gleich nachlegen.
Ja,
Und
gerne.
zwar sagt T-Online: Zum ersten Mal hat die Bundesregierung den Kraftmeiern im Kreml öffentlich klargemacht, bis hierhin und nicht weiter. Wir sind immer bereit zu fairen Verhandlungen, aber wenn ihr eure Soldaten über die Grenze ins Nachbarland schickt, werden wir nicht mit Wattebällchen werfen, sondern hart regieren. Bisschen polemisch, bisschen platt, aber eine klare Einordnung von T-Online.
Dann haben wir hier eine Pressestimme von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie wolle in Ruhe die ganze Breite der aktuellen Themen erörtern, sagte sie ihrem reglos dreinblickenden russischen Gegenüber. Dazu zählten auch jene, die unsere freundschaftlichen Beziehungen belasten. Das ist sicherlich auch interessant. Also viele Leute haben sich tatsächlich so Körpersprache angeguckt. Da ist Sergej Lavrov natürlich auch Experte drin. Seit 2004 ist er Außenminister Russlands. Und hat schon so einigen kommen und gehen sehen, das kann man, glaube ich, sagen. Von daher ist er natürlich auch Experte in solchen Pressekonferenzen und auch Experte, dann, naja, wortlos Dinge hinzunehmen, die der Gegenüber sagt oder die Gegenüber sagt. Von daher interessante Einschätzung auch von der FAZ. Du hast noch eine.
Absolut, und auch ja, Experte im relativ gelangweilten Reden dafür, dass es so wichtige und ja eigentlich recht brisante Pressekonferenzen sind. Da stand Baerbocks Stil dann ja auch nochmal komplett im Gegenteil zu, wie sie eben hart aufgetreten ist, aber jetzt nicht laut wirkte in einem Sinne, dass ja, der als unbeholfen ausgelegt werden konnte. Von der Frankfurter Rundschau haben wir noch: Die Grüne gilt als Moskaus Lieblingsfeindin. Aber Annalena Baerbock schien gerade im eigenen Parteiprogramm nach Feldern gemeinsamer Interessen gesucht zu haben. Redete ausführlich über Russlands enormes Potenzial, was erneuerbare Energien angehe. Das ist natürlich auch super clever. Es war eine spannende Mischung auch, eine super ausbalancierte Mischung, hatte ich das Gefühl. Und es wurde eben auch eingegangen auf die Gemeinsamkeit, die die gesamte Welt hat, aber die gerade Deutschland und Russland miteinander sehen können, eben als große Flächenländer. Russland nochmal viel mehr, viel Windkraft, viel Solar betreiben zu können. Aufforstung hat Baerbock vor allem auch bei Russland genannt, dass da ganz, ganz viel mit bewegt werden könnte. Und so wurde auch, finde ich, geschickt entschärft, was ansonsten an Themen auf dem Tisch war. Denn da kann Lavrov natürlich relativ wenig gegen sagen, dass angestrebt wird, besser im Klimaschutz zusammenzuarbeiten.
Das stimmt. Lass uns doch noch kurz einen Blick darauf werfen, was Russland eigentlich gefordert hat von der NATO. Denn da kursieren so einige Forderungen, zum Beispiel, dass die Ukraine nicht Teil der NATO werden darf, nicht aufgenommen werden darf, dass keine Stationierung von Waffen und von Militär stattfindet, also konkret im Gebiet der Ukraine und anderer Staaten Osteuropas, Südkaukasus und in Zentralasien sollen militärische Handlungen seitens der NATO unterlassen werden und die USA sollen alle Atomwaffen aus Drittstaaten abziehen. Das würde auch Deutschland betreffen, denn Deutschland ist ja im Rahmen der nuklearen Teilhabe auch ein Land, in dem amerikanische Atomwaffen stationiert sind. Und man sieht, dass die Gegenangebote, also die Angebote der USA und der NATO, dann deutlich schmaler ausfallen. Man bietet Gespräche über Abrüstung und Transparenz an. Und das dürfte wohl die russischen Interessen da nicht befriedigen in diesem Bereich. Und Russland wirkt ja auch, was mit der militärischen Präsenz nahe der Grenze nochmal verdeutlicht wird, wenig daran interessiert, was die Interessen, die eigenen Interessen angeht, zurückzustecken, sondern man wirkt eher so, als wolle man da ja, sich durchsetzen und möglichst viel auch erreichen.
Genau, und BeobachterInnen gehen bei Baerbock Statements mittlerweile davon aus, das ist zumindest der Tonus, der bei mir insgesamt angekommen ist, dass Nord Stream 2 dort auf den Tisch gelegt wurde als nicht Verhandlungsmasse, aber eben die Masse, die ausfallen würde, falls Russland die Ukraine überfallen sollte, dann würde höchstwahrscheinlich auch Sigmar Gabriel als sehr erfahrener Außenpolitiker hat das betont, würde dann eben nicht in Betrieb genommen werden. Aber das war lange Zeit unklar und das ist natürlich auch etwas, das hier mitschwingt, denn das Ganze wurde diplomatisch angesprochen, das wurde nicht direkt gesagt, es wurde eben eher gesagt, dass da keine Optionen vom Tisch seien und da wäre Nord Stream 2 dann auch mit dabei und das Ganze müssen wir natürlich auch in dem Kontext betrachten, dass 50% des deutschen Erdgases in etwa aus Russland kommen. Es gibt schon erste Gespräche von Scholz mit Norwegen, ob da ausgebaut werden könnte. Allerdings gab es da auch schon genügend Berichte, dass natürlich nicht abzudecken ist, was weitere 25% wären. Dafür gibt es einfach zu wenig erschlossene Vorkommen in Norwegen. Und ja, da ist Europa natürlich etwas aufgeschmissen. Und die genaue Verletzbarkeit Deutschlands, muss man sich aber auch vor Augen führen, wird sicherlich nicht öffentlich präsentiert werden, ob wir das nun aushalten können oder nicht, sondern das wird eher hinter verschlossenen Türen sein, denn das ist ja ein wichtiges Geheimnis. Können wir Nord Stream 2 abschalten oder nicht?
Ja, vor allem ist es interessant. Also die europäischen Verbündeten sind da einer Meinung eigentlich. Man hat da auch den europäischen Außenbeauftragten Borrell gehört, der gesagt hat, sollte es zu einem Überfall kommen, dann kann dieses Infrastrukturprojekt nicht in Betrieb gehen. Also völlig ausgeschlossen. Und die Bundesregierung, wie du gesagt hast, war sich da lange halt nicht so sicher, ne? Oder nicht so einig, ob das jetzt passieren kann. Da gab es sehr unterschiedliche Stimmen, vor allem eben auch aus der SPD Stimmen, die gesagt haben, das ist ein rein privatwirtschaftliches Projekt, von daher nicht Teil der Verhandlungsmasse. Aber ich glaube, man kann sagen und die Vorkommnisse zeigen eben auch klar, dass Nord Stream 2 durchaus für politische Zwecke benutzt wird. Und über diesen privatwirtschaftlichen Charakter eben auch ein politisches Projekt ist. Und von daher bleibt das interessant, wie es da weitergeht und natürlich auch, wie es in dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weitergeht und ob sich die Lage weiter verschärft oder dann doch entspannt, was natürlich das Ziel aller möglichen Verhandlungen und Gespräche ist, die ja auch in diesen Tagen fortgeführt werden. Heute, wir zeichnen das am Freitag auf, hat sich der amerikanische Außenminister Blinken mit Lavrov getroffen und auch darüber hinaus gibt es weiter Gespräche. Von daher ist passiert was, aber die Lösung am Ende ist natürlich immer noch offen, beziehungsweise man weiß nicht, in welche Richtung es geht.
Ja, man weiß es nicht und es ist natürlich auch eine sehr physische Manifestierung einer Aggression. Also es stehen ja einfach de facto 100.000 Truppen vor den Türen Europas. Und dann ist natürlich die Frage, ob Russland den Rückzug antritt mit hohen Konzessionen von unserer Seite oder ob das vielleicht auch geschehen kann nach hoffentlich viel Diplomatie in wenig Zeit, auch ohne große Zugeständnisse Europas. Seien
Absolut.
wir mal gespannt.
Und damit würde ich
Und damit vielleicht
vorschlagen,
zum
wechseln wir zum zweiten Thema heute.
Genau, machen wir. Und zwar mit einer Headline aus dem Guardian. Boris Johnson, Nobody warned me, Number 10 Party was against the rules. Das Ganze habe ich jetzt aber ein bisschen so vorgelesen, wie das viele BritInnen empfinden mögen. Und damit, Boris Johnson steht nämlich mal wieder in der Kritik, wird im Parlament angebrüllt, macht sich zum Affen. Aber diesmal scheint es weit mehr als das zu sein. Denn seinen Fehlern geht es um eine Respektfrage, die alle britischen BürgerInnen angeht. Seit Dezember kocht eine Geschichte immer weiter hoch und spätestens seit Anfang des Jahres ist sie im Vereinigten Königreich in aller Munde. Boris Johnson hat während dem Beginn der Pandemie 2020 an Partys teilgenommen, während die Corona-Maßnahmen dies nicht erlaubten und Freiheiten aller BürgerInnen beschnitten wurden wie nie zuvor. Es ist nicht ganz gesichert, wie viele Partys es waren und es war ein Hin und Her. Erst verneinte Boris Johnson, dass er teilgenommen habe. Letzte Woche gab er dann in einer Regierungserklärung resigniert zu, er sei da gewesen. Dutzend MitarbeiterInnen hätten in der Tat am Vorabend der Beerdigung von Prinz Philip im Garten der Downing Street, dem Regierungssitz des Kanzlers, gefeiert und er sei da gewesen. Nur, sagt Boris Johnson, er habe nicht gewusst, auf einer Party zu sein. Er sei 25 Minuten vor Ort gewesen und sei von einem Arbeitsevent ausgegangen. Die Opposition attackiert ihn nun und ein Misstrauensvotum droht. Was meinst du, Leo? Wird ihm das zum Verhängnis und wohin könnte das Königreich steuern? Das wollen wir uns auch noch ein bisschen ansehen.
Ja, also man kann, glaube ich, sagen, Boris Johnson, der es ja mit Professionalität nicht immer so genau sehen kann, ist seiner Absetzung so nah wie nie zuvor. Aber viele Beobachter sagen auch, Boris Johnson ist ein Überlebenskünstler oder ein Wiederaufstehenskünstler. Und ja, dementsprechend ist halt auch die Debatte, die da in den letzten Wochen geführt wurde, beziehungsweise die Beobachtungen, die da aufgeschrieben wurden im Vereinigten Königreich. Es gibt, wie du gesagt hast, eben das Vorhaben einiger Abgeordneter seiner eigenen Partei, die ja im Parlament eine komfortable Mehrheit besitzt, ihn abzusetzen. Es kursieren auch Namen für mögliche Nachfolger oder Nachfolgerinnen von Boris Johnson. Von daher, man kann sagen, er ist angezählt und es bringen sich immer mehr neue Positionen oder neue Personen in Stellung gegen ihn. Und auch das öffentliche Bild, das er zeichnet, ist natürlich kein gutes. Also Partys, die eben quasi von der eigenen Regierung für die Bevölkerung verboten wurden, das ist kein gutes Bild, das man davon sich zeichnet und auch nicht dieser typische Boris Johnson-Klamauk, möchte man sagen, sondern das geht weiter darüber hinaus und jetzt wird ein Untersuchungsbericht erwartet und auch die Frage, wird es am Ende polizeiliche Ermittlungen gegen Boris Johnson geben? Das wäre sicherlich das Ende für seinen Job und auch seinen Premierministerposten.
Ja, und besonders spannend wird es jetzt auch nochmal für uns BeobachterInnen, ich denke für alle, die draufblicken und sich eine Befriedung der britischen Demokratie wünschen, dass es Berichte über Einschüchterungsversuche gegenüber Abgeordneten gibt, die Boris Johnson, die das Missvertrauen ausgesprochen haben. Da super interessant, dass nämlich Mitteentzug angedroht wurde, Gelder aus Wahlkreisen abzuziehen. Und Großbritannien ist ja eine sehr zentralistisch aufgestellte Demokratie. Das heißt, das würde viel bedeuten. Ein Großteil der Steuergelder kommt auch aus dem zentralen London. Deswegen fühlt sich der ärmere Norden bzw. Nordosten, der eigentlich von Boris Johnson zuletzt in der Wahl besonders angesprochen wurde, auch häufig benachteiligt. Aber ja, da scheint alles auf dem Tisch zu sein und ganz spannend aus Deutschland zu sehen, denn bei uns ist so etwas ja nun einmal gar nicht üblich. Die Konservativen argumentieren teilweise, so berichtet die FAZ, dass solche Praktiken ganz normal seien und dass man davon ausgehen könne, dass die Polizeistationen überlaufen seien. So wird etwas vor sich hingescherzt, wenn wirklich jede Drohung dieser Art Verhandlungsmasse wäre und man darüber sprechen würde. Das wirklich, wirklich schockierend. Und man muss aber auch sehen, höchstwahrscheinlich, so ist es einzuordnen, eine ganz andere Situation natürlich in diesem Fall, wo Boris Johnson in einer moralischen Frage versagt hat, ja auch selbst zugibt, dass es nicht richtig war, dort gewesen zu sein, auch wenn er eben sagt, er hätte nicht gewusst, dass es eine Party war. Vollkommen lächerlich, ist jedem klar, muss eigentlich auch nicht viel bewiesen werden. Aber die Konservativen hängen sehr an ihm. Die Konservativen hängen sehr an ihm, weil er das Gesicht der Partei geworden ist, innerhalb von kürzester Zeit, gerade wegen des Brexits natürlich auch. Und weil er Berichten nach, so wie die britische Presse es auch die vergangenen Monate immer wieder betonte, auf eine Art präsidentiellen Stil umgestiegen ist, für den die britische Demokratie eigentlich gar nicht bekannt ist. Das Parlament vergleichsweise leise zu halten, sich selbst in den Vordergrund zu stellen und den Brexit immer weiter zu loben. Leo, wie siehst du das?
Ja, das ist eine interessante These. Interessant fand ich auch, die Sunday Times zitiert einen Minister aus Johnsons Kabinett, der sagt, Johnson sei im absoluten Überlebensmodus und Zitat, er hat sogar angefangen, seine amtlichen Papiere zu lesen. Ja, also das
Ja,
möglicherweise dann die
stimmt.
Professionalisierung, das, was er vorher nicht gemacht hat, was sich natürlich eigentlich für einen Premierminister gehört, seine Papiere und seine Briefings zu lesen, dass er damit jetzt angefangen hat. Und zu dem Punkt, Boris Johnson sei quasi das konservative Aushängeschild, da kann man, glaube ich, auch aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken, weil konservative Kreise bei den Tories sind sich da nicht so einig. Also die sagen, er sei kein echter Konservativer. Unter anderem wegen
Stimmt.
seiner großzügigen Finanzierung des NHS, also des Gesundheitswesens und seines Plans, Großbritannien klimaneutral zu machen. Da gibt es viel Kritik an ihm und ja auch schon länger. Also in der Partei rumort es schon länger. Und das ist möglicherweise jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und interessant ist natürlich auch, wie reagiert Boris Johnson auf diese Vorwürfe beziehungsweise auf diese Skandale. Es gibt ja auch dieses markige Wort Partygate, ja. Und er hat angekündigt oder man erwartet, dass er sich von engsten Mitarbeitern trennt. Einige Vertraute, unter anderem der Büroleiter und der Stabschef, sind da im Gespräch. Als Konsequenz aus diesen Skandalen und dann politischer Opportunismus, kann man das, glaube ich, sagen. Das Ende aller Corona-Maßnahmen als Befreiungsschlag für Johnson quasi wird von politischen Beobachtern aber eher als politisches Ablenkungsmanöver eingestuft, als Ablenkungsmanöver eines angeschlagenen Premierministers.
Wichtig ist dann natürlich auch, wenn wir uns schon Gedanken darüber machen, ob die Konservativen eventuell einen anderen Premierminister nominieren oder aber, wie es in Großbritannien auch häufig schneller kommen kann, als man das denken mag, es zu einer Neuwahl kommt, ist natürlich die große Frage im großen Zwei-Parteien-System Vereinigtes Königreich, wie gerade Labour dasteht. Und es ist so, dass Labour einen wirklich komfortablen Vorsprung in den Umfragen hat, wie es ihn seit 13 Jahren nicht gab. Labour steht es mit 41% vor den Konservativen, die 32% in den jüngsten Umfragen verzeichnet haben. Davor auch zur Einordnung das gesamte Jahr nicht. Da war eine große Lücke zwischen Labour und den Konservativen und die Konservativen waren wirklich mit einem guten Vorsprung in einer komfortablen Regierungsposition. Die Kritik an Boris Johnson, dann natürlich auch leiser, eher parteiintern, aber jetzt ist sie sehr, sehr in der Bevölkerung angekommen. Und es wird sogar nur noch 22% Zustimmung vom Meinungsforschungsinstitut YouGov für die Regierung ermittelt, 59% gegen die Regierung. Ganz spannend da allerdings, wir würden jetzt sicherlich denken, so wie das auch in der Presse erst einmal rüberkommt, ganz klar, es gibt diesen großen Skandal, es gibt dieses moralische Versagen und dann gehen seine Umfragewerte in den Keller. Aber man kann eher mit der Corona-Zeit, und das war ja bei vielen Regierungen, ist auch weiterhin bei vielen Regierungen rund um die Welt so, es war eher so, dass mit der Corona-Zeit jetzt zuletzt eben, nachdem die erste Konsolidierung, dass die Gesellschaft zusammenrückt, dass man sich der Regierung vielleicht verbundener fühlt und erstmal auf die Maßnahmen hört, es war eher so, dass es einen linearen Abfall gab der Zustimmungswerte für Boris Johnson mit der Unzufriedenheit wegen Corona, dass trotz Impfung das ganze Geschehen natürlich immer noch nicht vorbei ist.
Ja, definitiv. Und aus dieser Lage, aus diesen Umfragen ergeben sich natürlich auch unterschiedliche Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Jetzt wahrscheinlich an der Stelle für die Tories absolut ungünstig wären Neuwahlen, wenn man dann eben viele Plätze, viele Sitze im Parlament verlieren würde. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, schafft Boris Johnson die politische Auferstehung? Oder setzt man dann tatsächlich lieber auf andere Kräfte? Da sind es zumindest zwei Namen im Gespräch, die ihn ersetzen könnten. Das ist einmal der Finanzminister Rishi Sunak und die Außenministerin Liz Truss, die denen beide Chancen zugemessen werden, auf Boris Johnson möglicherweise nach einem Misstrauensvotum folgen zu können. Von daher sehr spannend, wie es da weitergeht und vor allem, wie es auch mit Boris Johnson weitergeht.
Absolut. Und vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Blick auf seinen Kontrahenten Keir Starmer. Das ist auch ein sehr interessanter Gegenkandidat, gerade aus der deutschen Perspektive, da er in Schlüsselfragen, in den Schlüsselfragen Brexit und Migration gar nicht einmal so anders wirkt wie Boris Johnson und sehr fraglich ist, wie viel sich verändern würde, würde nun eine Labour-Regierung an die Macht kommen. Gerade weil ja auch Boris Johnson überraschenderweise dann angetreten war zur letzten Wahl mit Sozialpolitik, mit den hohen Geldern an die NHS, die du ja auch angesprochen hattest. Und bei Starmer ist das so, der schließt jetzt auch aus, wieder in die EU eintreten zu wollen. Er arbeitet seit Neuestem unter dem Motto, das schon hier und da fiel, Make Brexit Work. Boris Johnson hat ja zuletzt Get Brexit Done. Also da eben auch relativ simple, aber in dem Fall dann auch klare Rhetorik. Man wurde eben nicht wieder in den Single Market rein, auch keinen zweitrangiger Partner der EU werden, sondern es soll weitergehen, nur mit einigen Verbesserungen, die bisher angekündigt sind, dass KünstlerInnen wieder freier reisen können sollen. Einige haben das vielleicht schon mitbekommen, dass MusikerInnen hier in Deutschland auch teilweise nicht gut auftreten können, die aus dem Vereinigten Königreich sind, und solche anderen Erlaubnisse für Berufe, sich freier bewegen und ausüben zu können. Sowas ist geplant, aber auch bei der Migrationsfrage ist er als deutlich konservativerer Mann aus Labour durchaus einzuschätzen und ist zwar kritisch den Maßnahmen der Regierung gegenüber, aber kritisiert die Innenministerin eher entlang fehlender Kontrollen auf dem Ärmelkanal und fordert da eher nochmal mehr Härte, wobei er jedoch dann wiederum, und das passt zu einer linkeren Partei, die Regierung auch mit heruntergefahrener Entwicklungshilfe dafür mitverantwortlich macht, dass es mehr Migration gäbe. Aber an den Gänzen soll trotzdem ziemlich dicht sein.
Das vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Das halten wir natürlich auch weiterhin im Blick, wie es in Großbritannien weitergeht. Und natürlich auch die Frage, kommt es zu Neuwahlen? Wird Boris Johnson abgewählt oder macht er weiter?
Genau. Und damit habt eine richtig gute Woche.
Vor allem bleibt gesund und stabil. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao.